Sie hören den Kurier.
Dass man aus rein ideologisch-parteipolitischen Gründen ein Projekt, das über viele Jahre geprüft worden ist, und zwar naturschutzrechtlich, wasserschutzrechtlich, nach allen Auflagen hin von vielen Expertinnen und Experten, das wird man gut begründen müssen. Also von daher behalten wir uns alle Maßnahmen vor, die sicherstellen, dass Vertrags- und Bündnistreue auch in Zukunft gewährleistet sind.
Schon lange ist über das Thema Verkehr in Österreich nicht mehr so heiß diskutiert worden wie in diesen Tagen. Grund dafür ist die Ankündigung von Umweltministerin Leonore Gewessler, alle Straßenbauprojekte im ganzen Land, die derzeit geplant sind, noch einmal gründlich überprüfen lassen zu wollen. Bis zum Abschluss dieser Evaluierung darf nicht weiter geplant und schon gar nicht weiter gebaut werden. Das betrifft Großprojekte wie den Lobautunnel am Wiener Stadtrand oder die Machfeld-Schnellstraße S8 in Niederösterreich. In den einzelnen Bundesländern ist der Zorn jedenfalls groß. Dabei sind solche riesigen Straßenbauprojekte doch schon zigfach überprüft worden. Kann es tatsächlich sein, dass Genehmigungen, die erst vor ein paar Jahren ausgestellt wurden, bereits veraltet sind? Das alles und mehr bespreche ich heute mit Christian Kratzer vom Verkehrsclub Österreich. Es ist Freitag, der 9. Juli 2021. Mein Name ist Richard Krasl. Herzlich willkommen beim Kurier Daily. Die österreichische Bundesregierung hat in dieser Woche endgültig die Energiewende ausgerufen. Das sogenannte Erneuerbaren-Ausbaugesetz wurde am Mittwoch im Nationalrat beschlossen. Demzufolge soll die Stromproduktion im ganzen Land bis zum Jahr 2040 nur noch aus ökologischen Quellen wie Wasserkraft oder Windenergie kommen. Die Freude darüber scheint nicht nur bei Umweltministerin Leonore Gewessler groß zu sein. Viel Wirbel gibt es dagegen rund um einen weiteren Schritt, der dem Umweltministerium zufolge mit dieser Energiewende einhergeht. Die Überprüfung aller Projekte der ASFINAG, die in Österreich für den Bau von Straßen und Autobahnen zuständig ist. Betroffen sind davon mehr als 30 Projekte in 7 Bundesländern. Überprüft werden sollen vor allem, ob die geplanten Straßen auch tatsächlich zum Klimaschutz beitragen oder ob sie eben aus ökologischer Sicht problematisch sind. Bis dieser Klimacheck abgeschlossen ist, soll zudem nicht weiter geplant und schon gar nicht weiter gebaut werden dürfen. Vor allem dieser Punkt ist es, der den zuständigen Landesbehörden ein Dorn im Auge ist. Schließlich sind die meisten dieser Projekte, darunter der umstrittene Lobautunnel am Wiener Stadtrand oder auch die Bodensee-Schnellstraße in Vorarlberg, schon seit Jahren umfassend geprüft worden. Bis zum endgültigen Baubeginn hat es hier überall in der Vergangenheit ständig Stolpersteine gegeben. Eine weitere Bauverzögerung würde zudem Unsummen kosten, heißt es. Der niederösterreichische Landesrat für Mobilität, Ludwig Schleritzko, hatte am Mittwoch im Kuriertag Folgendes zu den Plänen der Ministerin zu sagen.
Also wir haben, die Ministerin kennt meine Position als Land Niederösterreich zu diesem Thema. Ich habe ihr das persönlich auch gesagt in einem Vier-Augen-Gespräch, dass wir von der Vorgangsweise wirklich nicht sehr, oder über diese Vorgangsweise nicht sehr erfreut sind. Wir haben das wirklich, wir nehmen das mit Zähneknirschen zur Kenntnis, aber dieses Zähneknirschen hat sich auch in der letzten Woche dann durchaus artikuliert. Wir sind als Ostregion dann auch gemeinsam medial hinausgegangen, um das einmal aufzuzeigen, was das eigentlich heißt. Also es ist ja nicht so, dass diese Evaluierung und der daran anhängige Baustopp keine Folgen hätten. Also wir gefährden ja damit in Niederösterreich zum Beispiel pro Jahr oder in ganz Österreich pro Jahr 10.000 Arbeitsplätze. Es geht hier um ein Gesamtbau in Investitionsvolumen in der Höhe von 4,9 Milliarden Euro. Also das ist ja auch wirklich ein starker Wirtschaftsstopp, den wir hier erleben.
Auch aus Wien ist ein Zähneknirschen zu vernehmen. Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke sprach zuletzt davon, dass der Baustopp eine ganze Region gefährde. Nicht zuletzt, weil auch die frisch errichtete Seestadt-Asbahn über eine Schnellstraße mit dem Rest von Wien verbunden werden soll. Auch die Machfeld-Schnellstraße, die den Verkehr zwischen den Hauptstädten Wien und Bratislava umleiten soll, hängt letztlich am Lobautunnel. Das Projekt sei in den letzten Jahren zigfach diskutiert und noch öfter diversen Evaluierungen unterzogen worden, meint Wiens Bürgermeister Michael Ludwig. Er sieht daher keinen Grund für den anstehenden Klimacheck. Doch Gewessler meinte dazu am Mittwoch in der Zeit im Bild 2.
Es kann eine Entscheidung auch sein, dass wir jetzt drauf kommen, Entscheidungen, die wir vor 10, vor 20, vor 30 Jahren eingeleitet haben, dass die vielleicht aus heutiger Sicht nicht mehr so vernünftig sind, wie sie vor 30 Jahren waren. Und genau das schauen wir uns jetzt an. Genau deswegen nehmen wir uns diese paar Monate Zeit, um das auch gut zu evaluieren.
Wiens Bürgermeister Michael Ludwig kündigte deshalb eine Klagewelle an, sollte es tatsächlich zu einem Baustopp kommen. Auch Bundeskanzler Sebastian Kurz sieht sich auf der Seite der Bundesländer und der Ostregion und hat sich heute ganz klar für einen Bau der bereits geplanten Straßenbauprojekte ausgesprochen. Wer hat jetzt also recht? Kann es tatsächlich sein, dass Genehmigungen, die erst vor wenigen Jahren ausgestellt worden sind, inzwischen aus wissenschaftlicher Sicht veraltet sind? Macht es denn wirklich Sinn, solche Riesenprojekte mitten im Bau erneut zu überprüfen? Das bespreche ich jetzt mit Christian Kratzer vom Verkehrsclub Österreich. Schönen guten Tag, Herr Kratzer. Herr Kratzer, jetzt gibt's einen, würde ich sagen, veritablen politischen Streit um die Frage, wie geht's mit bereits geplanten Straßenbauprojekten in Österreich weiter. Die Verkehrsministerin, die gleichzeitig auch Umweltministerin ist, möchte das ja alles hinterfragen und dagegen laufen die Länder, die Industrielle Vereinigung, die Wirtschaftskammer, aber seit heute auch der Bundeskanzler Sturm dagegen und sagen, diese Straßenbauprojekte, die geplant sind, die sollen auch so kommen. Wie ist das aus Sicht eines Verkehrsexperten?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Grundsätzlich muss man ja immer dazu sagen, dass Infrastrukturprojekte eine sehr langfristige Wirkung haben. Wir kennen das insgesamt von Straßenprojekten. Man plant eine Straße, dann vergeht einige Zeit, dann wird sie gebaut und dann wird sie viele Jahrzehnte auch genutzt. Und umso wichtiger ist es, dass man sich anschaut, haben sich seit der ersten Planung, und die reicht bei der Lobau-Autobahn doch immerhin zurück bis in die 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, haben sich die Rahmenbedingungen geändert. Ist es so, dass wir künftig im Jahr 2040, im Jahr 2050 oder 2060 diese Infrastruktur noch benötigen? Und sich das einmal anzuschauen, bevor man doch diese große Investition tätigt, sind mehr als 2 Milliarden Euro, die das kostet, macht
auch Sinn. Ich habe es genau herausgesucht, das Wort Ring um Wien ist zum ersten Mal im Dezember 1989 vom damaligen Wirtschaftsminister Wolfgang Schüssel im Parlament gefallen. Ist dieser Ring um Wien aus Ihrer Sicht denn notwendig? Denn er ist ja auf der westlichen Seite eigentlich fertig, im Süden fertig, im Norden fertig, es fehlt das nordöstliche und das östliche Stück. Ist dieser Ring um Wien denn aus Ihrer Sicht notwendig?
Nun, mein Zugang ist da ein sehr pragmatischer. Man sollte sich immer zuerst anschauen, was möchte man denn mit der jeweiligen Maßnahme erreichen, beziehungsweise aktuell mit welchen Problemen sind wir konfrontiert. Derzeit ist es so, dass es im Ballungsraum Wien und nach Wien herein sehr viel Autoverkehr gibt. Das ist für Anrainerinnen und Anrainer ein Problem. Das ist eine Lärmbelastung, Abgasbelastung. Es ist einfach unangenehm, an einer stark befahrenen Straße zu wohnen. Zudem ist es so, dass die Stadt wächst. Das ist auch ein wichtiger Punkt, ein positiver Punkt, würde ich meinen. Und zum Zweiten haben wir die Situation, dass wir durch die UN-Klimaziele verpflichtet sind, die Treibhausgasemissionen des Verkehrs zu reduzieren. Und in den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass die Klimakrise sich zuspitzt. Und umso wichtiger ist es, auch das mit zu bedenken. Wir haben die Situation, die derzeitige Bundesregierung hat beschlossen, Klimaneutralität im Jahr 2040. Die betroffenen Bundesländer haben auch Verkehrs- und Klimaziele, die ja auch in diese gemeinsame Richtung gehen, dass man sagt, Treibhausgasemissionen des Verkehrs reduzieren und gleichzeitig auch den Anteil des öffentlichen Verkehrs und des Radverkehrs.
Jetzt gibt es da zwei Theorien dazu. Die einen sagen immer, eine neue Straße zieht zusätzlichen Verkehr an, also nicht nur eine Verlagerung, sondern es wird noch mehr Verkehr. Mhm. Die anderen sagen, wenn es auf der einen Straße, die es nur gibt, das wäre in dem Fall die Südosttangente, staut, dann wird die Belastung mit Treibhausgasen, mit CO2 noch viel größer, als wenn es eine Ausweichstrecke gäbe. Mhm. Welcher Theorie hängen Sie an?
Naja, man muss mal dazu sagen, die Theorie des induzierten Verkehrs, die von der Verkehrswissenschaft auch vertreten wird, ist natürlich in der Praxis, hat sich die bestätigt, weil das hat sich nicht nur in Österreich in den vergangenen Jahren, sondern auch international gezeigt, dass mit einer Erweiterung des Straßennetzes natürlich auch mehr Verkehr kommt, ist auch eine ganz logische Begründung. Wenn die Reisezeit von A nach B auf der Straße attraktiver, besser wird, dann gibt es natürlich weniger Grund, die Bahn zu benutzen, die vielleicht länger braucht. Das heißt, das ist eine logische Entwicklung. Das andere ist, wir sollten uns anschauen, wie schaffen wir es, die derzeitige Verkehrsbelastung zu reduzieren. Und der oberösterreichische Verkehrslandesrat weist ja immer wieder auch, Steinkellner weist ja immer wieder auch darauf hin, wir haben im Moment die Situation, dass wir gerade im Autopendlerverkehr meist nur eine Person im Auto sitzen haben. Und dann sagt er, na, wenn es uns gelingt, das nur auf 2 zu erhöhen, haben wir plötzlich um die Hälfte weniger Autos auf der Straße. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo wir irgendwie schauen müssen, wie gelingt es uns, dass wir die bestehende Mobilität, die derzeit zu Staus führt, so verändern, dass die Menschen gut von A nach B kommen, dass sie schnell von A nach B kommen, dass sie komfortabel von A nach B kommen, aber eben mit einem geringeren Platzverbrauch und damit auch.
Wenn ich so ein bisschen zwischen den Zeilen durchhöre, meinen Sie, so unbedingt bräuchte man diese Straße nicht? Es geht um die S1 und den Labortunnel.
Ich glaube, wir haben in der Situation den großen Vorteil, dass wir für die Probleme, die wir lösen müssen, mehrere Maßnahmen und mehrere Möglichkeiten zur Verfügung haben. Und das Gute ist ja, dass an diesem Projekt jetzt mittlerweile seit mehr als 20 Jahren auch schon sehr intensiv nachgedacht wurde. Es hat beispielsweise im Jahr 2002, 2003 in Wien und wieder Umland den sogenannten Supernau-Prozess gegeben, wo Fachleute vom ÖNDC über Wirtschaftskammer bis zur Verkehrswissenschaft, Umweltfachleute, Klimaforscher zusammengesessen sind und geschaut haben, welche Varianten gibt es überhaupt. Damals wurden 6 Varianten ausgearbeitet und ein Sukkus war schon auch, dass man beispielsweise, wenn man die Parkraumbewirtschaftung flächendeckend macht, und das macht ja jetzt Wien, einen Beitrag leistet, dass auch weniger Autos in die Stadt hineinkommen. Wenn man zweitens die Bahnverbindungen ins Umland verbessert und das ist ja ganz ein wichtiger Punkt, weil das so oft vergessen wird, auch die Busverbindungen verbessert, weil es gibt einfach gerade im Speckgürtel, im Raum rund um Wien, viele Orte, die sind nicht so optimal ans Bahnnetz angeschlossen, kann man wieder einen Teil verlagern, wegbringen von der Straße. Und ein dritter ganz wichtiger Punkt, und das zeigen in Österreich zum Glück jetzt schon viele Unternehmen, man kann mit betrieblichem Mobilitätsmanagement ganz einen großen Beitrag leisten, dass mehr Beschäftigte mit beispielsweise öffentlichen Verkehrsmitteln kommen oder wer einen näheren Arbeitsweg hat mit dem Fahrrad und weniger mit dem Auto. Also ein berühmtes Beispiel ist der Frechter Gerhard Berger, Berger Logistics in Wörgl, die ihren Standort in Wörgl also Richtung Hauptbahnhof von Wörgl verlegt haben und es geschafft haben, den sogenannten Modal Split, das Mobilitätsverhalten der Beschäftigten, zu drehen von rund 80% mit dem Auto zur Arbeit, haben sie jetzt einen Anteil von 80%, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln und dem Fahrrad gehen.
Also, nochmal zusammengefasst,
ist Gerhard Berger einer, der sich beim Autofahren
gut auskennt. Ich höre von Ihnen fast ausschließlich Argumente, die sagen, eigentlich brauchen wir diesen Labortunnel und diese S1 nicht.
Weil es einfach wichtig ist, dass man mit den vorhandenen Ressourcen, die wir haben, zweckmäßig und sparsam umgehen. Ich erinnere da auch an den Rechnungshofbericht, der im April veröffentlicht wurde, der darauf hingewiesen hat, wenn Österreich seine Klimaziele verfehlt, dann wird es Zahlungen, Kompensationszahlungen in Höhe von bis zu 9 Milliarden Euro geben. Das heißt, jede Maßnahme, die wir jetzt in diesem Bereich treffen, zu prüfen, ob sie A, in Einklang mit den Klimazielen sind, und B, ob es dafür, für die Ziele, die man erreichen möchte, und das ist ja höhere Mobilität, bessere Varianten gibt.
Jetzt könnte man sagen, es geht ja nicht so sehr um die Hardware, also sprich um die Straße, sondern um das, was drauf fährt, nämlich um die Software, also sozusagen um die Autos. Gäbe es ja auch die Möglichkeit, dass man sagt, man beschleunigt dort CO2-neutrale oder CO2-arme Autos und eben Elektroautos, vielleicht in weiterer Zukunft Wasserstoffautos und ich löse das Problem dadurch, ermögliche den Individualverkehr aber trotzdem weiterhin. Ist das nicht ebenso wie Ihre Theorie, dass man sagt, man bringt mehrere Menschen in ein Auto, vielleicht sogar in einen Bus hinein, plus andere Varianten, ebenso eine Möglichkeit, an dieses Problem heranzugehen?
Naja, den Individualverkehr werden wir auch weiterhin ermöglichen, denn wir haben ja ein gutes Straßennetz nach wie vor, das kommt ja nicht weg. Wir haben ja das bestehende Straßennetz nach wie vor und wie gesagt, wir erreichen schon viel, wenn wir den Besetzungsgrad erhöhen, wir erreichen viel, wenn wir bei den Verkehrsspitzen ansetzen. Gerade die Covid-19-Pandemie hat gezeigt, dass Homeoffice für viele eine Möglichkeit ist und gerade beim Stau haben wir es ja immer damit zu tun, wir können 90% der Fahrzeuge können weiterfahren und wir haben flüssigen Verkehr, aber wenn dann sozusagen ein paar Prozent dazukommen in der Verkehrsspitze, dann kommt es zum Stau. Und wenn es uns gelingt, diese Verkehrsspitzen zu kappen, dann haben wir weniger Stau als bisher. Und ich glaube, dass wir mittlerweile im 21. Jahrhundert ganz viele innovative, intelligente, auch technologische Lösungen haben, die es uns erleichtern, auch diesen Umstieg etwa vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel zu verbessern. Wir dürfen ja eines nicht vergessen, wir haben, gerade Wien ist ein gutes Beispiel, der Ausbau der U-Bahn in Wien hat dazu geführt, dass der Anteil des öffentlichen Verkehrs dann den Pkw-Verkehr sozusagen überholt hat. Und da sind viele Autofahrer umgestiegen aufs Rad, einfach deshalb, weil wir insgesamt multimodal mobil sind. Wir sind ja, die wenigsten von uns sind nur fixiert auf ein Verkehrsmittel, sondern wir nutzen das, was uns am schnellsten von A nach B bringt. Und das ist, wenn es eine gute Bahnverbindung gibt, die Bahn. Und wenn die fehlt, dann ist es.
Haben wir fast ausschließlich über die Frage Lobautunnel oder eben die bestehende Südosttangente gesprochen, die ja einige Kilometer weiter westwärts bereits jetzt verläuft. Wie sehen Sie denn diese Frage bei Straßenbauprojekten, die mehr in die Region hineinmünden? Also ich rede von der S8, von der Machfeld-Schnellstraße, da geht es um Umfahrungen für 18.000 Anrainer, wo die LKW und PKW derzeit durch die Ortschaften fahren, oder auch um die Bodensee-Schnellstraße, wo man eben auch ein derzeit sehr hohes Verkehrsaufkommen hat entlang des Bodensees Richtung Schweizer Grenze. Wie sehen Sie denn diese Situation? Ist das ähnlich zu sehen oder muss man bei Straßen, die in den ländlichen Raum, in die Regionen hineinführen, hier etwas andere Maßstäbe anlegen?
Ich glaube, man muss sich jedes Projekt ganz genau anschauen und darum ist ja so eine Evaluierung zu begrüßen, wenn man sich das je nach Fall dann in dem Detail anschauen muss. Was aus meiner Sicht immer zu beachten ist, ist, dass man für die betroffene Bevölkerung ist es wichtig, dass wir rasch Maßnahmen setzen. Das ist nämlich immer der Nachteil von all den sehr langwierigen Projekten, dass da einige Jahre vergehen. Und in Wirklichkeit gibt es Maßnahmen, die wir flotter umsetzen könnten und die auch der Bevölkerung schnell hilft, den Anrainerinnen und Anrainer eine Entlastung bringt und gleichzeitig eben, und um das geht's ja, die Mobilität sicherstellt und gewährleistet. Und das gilt sozusagen sowohl für Straßennetze in den Regionen als auch in
Graz. Danke vielmals für dieses Gespräch. Wir sind gespannt, wie die Evaluierung der Verkehrsministerin und der ASFINAG denn im Herbst dann auch tatsächlich ausgehen wird. Herzlichen Dank.
Das bin ich auch schon gespannt. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Alles Gute, Herr Grazer.
Christian Grazer war das vom Verkehrsclub Österreich. Einer der wenigen, die es gut finden, dass die Straßenbauprojekte nun nochmals evaluiert werden. Kommen wir nun zum Tierschutz, weg also vom Umweltschutz hin zum Tierschutz. In den letzten zwei Wochen gab es in Österreich 4 Vorfälle mit exotischen Schlangen, die offenbar recht häufig als Haustiere gehalten werden. 2-mal kamen große Exemplare der Reptilien dabei sogar aus der Toilette gekrochen. Vorgestern ist ein 24-jähriger Oberösterreicher sogar ums Leben gekommen, weil ihn seine eigene Schlange beim Füttern gebissen hat. Unsere Mitarbeiterin Franziska Gamperl hat sich angeschaut, warum Unfälle mit Schlangen momentan so ein großes Thema sind. Servus bei uns im Studio, Franziska.
Hallo Richard.
Worauf muss man denn achten, wenn man eine Schlange bei sich zu Hause halten möchte?
Zunächst ist es wichtig zu wissen, dass Schlangen ihr ganzes Leben lang wachsen und da ihre Haut nicht mitwächst, müssen sie sich häuten. Für diesen Vorgang brauchen sie aber genug Platz und eine Rückzugsmöglichkeit. Speziell in dieser Zeit vor der Häutung ziehen sich die Schlangen gerne zurück. Es ist also wichtig als Besitzerin zu wissen, dass es vor allem in diesem Zeitraum häufiger zu einem nervösen und defensiven Verhalten kommen kann. Da Schlangen ursprünglich aus verschiedenen Regionen und Klimazonen der Welt kommen, muss man den Lebensraum im Wohnzimmer auch darauf anpassen. Benötigt werden unterschiedliche Temperaturen und verschiedene Beschaffenheiten eines Terrariums, damit sich die Schlange darin wohlfühlen kann. Vor der Anschaffung so eines besonderen Haustieres muss man auf vieles achten und sich zum Beispiel auch im Klaren darüber sein, dass die meisten Schlangen Lebendfutter bekommen sollten. Und das ist sicher auch nicht jedermanns Sache.
Würdest du dir selbst eine Schlange halten wollen bei dir zu Hause?
Nicht unbedingt, aber ich habe nichts gegen Schlangen.
Das ist zumindest einmal erfreulich und beruhigend. Letzte Woche wurde ein Mann in Graz von einer Python in die Genitalien gebissen, als er am Klo gesessen ist. Uns allen ist klar, dass Schlangen definitiv nicht in die Toilette gehören. Wie kann es denn trotzdem dazu kommen, dass da plötzlich eine Schlange aus der Toilette herauskommt?
Diese Frage ist noch ungeklärt. Allerdings wird vermutet, dass Menschen ihre Haustiere nicht mehr haben möchten und das nachahmen, was man in dem Film Findet Nemo gesehen hat, nämlich einfach im Klo runterzuspülen. Aber das ist keinesfalls eine adäquate Lösung, sich von seinem Haustier zu trennen, und löst, wie man sieht, auch viele Probleme aus. Eine andere Möglichkeit ist, dass sich die Schlangen diesen Weg tatsächlich quasi selbst ausgesucht haben. Es ist nämlich durchaus denkbar, dass Personen ihre Schlangen einfach aussetzen. Um Schutz zu suchen, könnte es sein, dass die Schlangen dann in Abwasserkanäle kriechen und dann die Nachbarin bei ihrem Toilettengang stören.
Also genau schauen künftig, wenn man sich auf die Toilette setzt, und ein bisschen ein mulmiges Gefühl bleibt jetzt wahrscheinlich bei vielen, die uns jetzt zuhören, trotzdem. Um so etwas zu verhindern, wäre es natürlich besser, sich gar keine Schlangen zuzulegen. Ist ja in unseren Breitengraden jetzt auch nicht ganz besonders üblich. Ist es vertretbar überhaupt bei uns, diese Tiere als Haustiere zu halten?
Menschen, die Reptilien und andere außergewöhnliche Haustiere halten, sind zahlreich in der Welt vertreten und bilden eine durchaus große Community. Grundsätzlich wird es in Österreich so gehandhabt, dass die Haltung von Reptilien Ländersache ist. In Wien, Niederösterreich und Kärnten ist die Haltung von sogenannten Gefahrentieren generell verboten, und in allen Bundesländern ist die Haltung von gefährlichen Tieren bewilligungspflichtig. Anfängen ist also zu raten, eher die Finger davon zu lassen und sich vielleicht doch lieber einen Hund oder eine Katze zuzulegen, auch wenn das vielleicht etwas langweiliger erscheint. Grundsätzlich ist es aber möglich, solche Haustiere artgerecht zu halten.
Danke, Franziska, für diese etwas gruseligen Nachrichten, was da so alles wie Loch Ness aus unseren Toiletten kommen könnte. Zum Abschluss dieser Sendung, meine Damen und Herren, noch unser Tweet des Tages. Der kommt heute vom AMS-Vorstand Johannes Kopf. Er schreibt über den Toilettenvorfall in Graz. Und wie sich die Schlange dabei gefühlt hat, das fragt wieder niemand. Danke, Johannes Kopf, für diese weise Nachricht über Twitter. Dann wollen wir doch hoffen, dass wir alle so einen Schlangenbesuch am Klo niemals erleben müssen. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Danke fürs Zuhören. Dieser Podcast wurde von Elias Nadmesnik produziert. Für Ton und Schnitt ist Dominik Kanzian zuständig. Vielen Dank auch an meine Kollegin Franziska Gampau. Danke für den Besuch im Studio. Und mein Name ist Richard Glaslicht. Bedanke mich fürs Zuhören. Bleibt gesund und schönes Wochenende.